Wie ist die Bibel zu verstehen? Was ist überhaupt der richtige Umgang mit der Bibel? Ich habe ein Bild mitgebracht, welcher Umgang nicht hilfreich damit ist. Nämlich, sich einzelne Bibelstellen, vielleicht die Lieblingsstellen, herauszuschneiden und sich seinen Glauben dann zusammenzukleben, also sozusagen selbst zusammenzubasteln. Wir müssen verstehen, wie die Bibel überhaupt gemeint ist mit ihrer Sammlung von 66 Büchern unterschiedlichster literarischer Gattungen und Autoren. Die Bibel ist kein Regelwerk, sondern sie erzählt uns eine Geschichte. Die Bibel erzählt uns eine Beziehungsgeschichte zwischen Gott und uns Menschen. Die Bibel ist eine Geschichte zunehmender Offenbarung Gottes, die in Jesus Christus gipfelt. Gott offenbart sich uns Menschen in der Geschichte und er kommt in Jesus Christus persönlich als Mensch in diese Welt und zwar anfassbar, unmittelbar und ganz unmissverständlich. Jesus wurde von Martin Luther, dem Gründer der evangelischen Tradition, und evangelisch kommt von Evangelium und das heißt frohe Botschaft, gute Nachricht. Und damit ist die gute Nachricht von Jesus Christus gemeint. Martin Luther hat Jesus deshalb als die Mitte der Schrift, die Mitte der Bibel bezeichnet, weil eben alle Teile der Bibel auf Jesus hinweisen und sich auf Jesus beziehen. Und Jesus selbst hat über sich gesagt, das ist im Johannesevangelium überliefert, Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne mich. Also Jesus, der Weg zu Gott. In Jesus zeigt sich Gott am deutlichsten. Insofern ist an Jesus alles zu messen und zu interpretieren, was wir in der Bibel lesen. Wer die Bibel verstehen möchte, dem empfehlen wir, zunächst das Neue Testament zu lesen. Das ist das vierte Viertel der Bibel. Im Neuen Testament lesen wir nämlich die Berichte über das Leben Jesu, über das Leben der ersten Christen. Und erst wenn wir das ein Stück weit verstanden haben, ist es gut, unter dieser Brille dann auch das Alte Testament zu lesen und es dann nämlich viel besser zu verstehen. Wir beginnen heute mit der Predigtreihe zu den Werten unserer Freikirche. Bei Werten geht es ja darum, was mir wertvoll ist. Also was ich auf keinen Fall aufgeben möchte, was ich auf jeden Fall bewahren möchte, zum Beispiel auch meinen Kindern. Interessant ist die Formulierung, die vor jedem Wert steht. Wir entscheiden uns. Wir entscheiden uns. Und zwar erstens für Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Bibel. Das setzt also voraus, dass ich mich für Vertrauen entscheiden kann, auch wenn ich es noch gar nicht habe. Sozusagen entscheide ich mich für einen Vertrauensvorschuss. Aber dafür brauche ich ja auch gute Gründe. Und gute Gründe setzen sich aus verschiedenen Aspekten zusammen, aus Fakten und aus Erfahrung. Und schauen wir uns zunächst einmal die Fakten an. Die Bibel ist mit bis zu 3 Millionen verkauften Exemplaren der Welt Bestseller und einzigartig auf der ganzen Welt beliebt. Für viele Menschen ist der Besitz und das Lesen der Bibel so kostbar, dass sie dafür alles riskieren. Denken wir nur an die große Zahl aktuell verfolgter Christen weltweit. Die Bibel ist einzigartig in ihrer Kraftwirkung. Die Liebe, die Nächstenliebe, ja und ganz besonders die Feindesliebe hat schon viele Christenhasser und Folterer zu überzeugten Christen werden lassen, als sie diese Liebe erlebt haben. Bis die Texte verschriftet wurden, wurden sie lange Zeit mündlich überliefert und in dieser mündlichen Tradition ganz tief in das Gedächtnis von Menschen, ja von Generationen eingeprägt. Und das kennen wir doch auch aus unserer heutigen Geschichte. Sei es nun so ein positives Beispiel und Geschehnis wie der Mauerfall 1989 im November oder ein negatives Ereignis wie der Terroranschlag in New York 2001 Ich bin mir sicher, wenn wir jetzt spontan eine Umfrage unter uns hier machen würden, würden wir sehr übereinstimmende Ergebnisse darüber bekommen, wo das stattgefunden hat, worum es dabei ging. Also übereinstimmende Informationen, weil sich uns diese Ereignisse eingeprägt haben und sie fest bei uns verankert sind. Deshalb braucht uns mündliche Überlieferung überhaupt nicht suspekt vorkommen, sondern wir kennen das aus unserer Geschichte, dass wir uns sehr wohl, teilweise haargenau erinnern. Gerade glaubwürdig im Neuen Testament sind die vier Berichte über das Leben Jesu, die eben nicht zu einem Text zusammengebracht wurden, sondern die nebeneinander stehen gelassen wurden, damit die unterschiedlichen Aspekte, die die einzelnen Autoren, die Freunde von Jesus herausstellen wurden, so auch uns überliefert sind. Und es ergibt sich eben kein widersprüchliches Bild, sondern ein sehr facettenreiches Bild vom Leben Jesu. Zu seiner Person, also dass er gelebt und gewirkt hat, gibt es auch außerbiblische Quellen. Es ist also historisch ganz unstrittig, dass er gelebt und gewirkt hat. Aber es gibt die wissenschaftliche Methode der Textkritik. Und die möchte ich einmal kurz vorstellen, denn durch diese können wir wissen, was die Verfasser des Neuen Testamentes geschrieben haben. Zur Erklärung. Es ist so, wenn man antike Texte nimmt, schaut man sich die Zeitspanne an zwischen der Abfassung der ursprünglichen Texte und den ältesten uns erhaltenen Abschriften. Je kürzer diese Zeitspanne ist und je größer die Anzahl der Abschriften ist, die überhaupt gefunden wurden, desto weniger Zweifel besteht am Original. Und hier jetzt mal eine Übersicht zum Vergleich des Neuen Testamentes mit anderen antiken Werken. Ist jetzt ein bisschen klein für euch zu lesen, aber ich helfe euch ein bisschen. Also, schaut man sich Cäsar, der Gallische Krieg an. Geschrieben 58 bis 50 vor Christus. Die erste erhaltene Abschrift aber erst 900 Jahre nach Christus. Das heißt, es ergibt sich eine Zeitspanne von 950 Jahren. Immerhin gibt es aber 9 bis 10 Abschriften dazu, die uns heutzutage erhalten sind. Ein Vergleich dazu noch, Livius' römische Geschichte entstand 59 vor Christus bis 17 nach Christus. Die erste Handschrift wieder um 900 nach Christus gefunden, also eine Zeitspanne etwas kürzer, nämlich 900 Jahre. Und es gibt doppelt so viele, nämlich 20 Handschriften, die uns überliefert sind. Kein Historiker stellt diese Texte, diese Werke in Frage. Und nun zum Vergleich die Schriften des Neuen Testamentes. Das Neue Testament ist in der Zeit von 40 bis 100 nach Christus entstanden. Das Johannesevangelium eher ab 80 nach Christus. Die erste erhaltene Handschrift, und zwar die Abschrift des Johannesevangeliums, da gibt es den Fund von 130 nach Christus. Also gerade mal 5 Jahrzehnte, nicht Jahrhunderte danach. Und das gesamte Neue Testament, da haben wir schon Handschriften von 350 nach Christus. Das heißt also, beim Neuen Testament beträgt die Zeitspanne nicht wie bei anderen antiken Werken eine Lücke von über 900 Jahren, sondern lediglich 50 bis maximal 300 Jahre. Und dann ist die Anzahl der Handschriften nicht nur 10 bis 20, sondern es gibt über 5000 griechische Handschriften, es gibt 10.000 lateinische Manuskripte und 9.300 Manuskripte in anderen Sprachen. Also, was die Vielzahl und den Umfang der Belege anbelangt, steht das Neue Testament einzigartig, unerreicht vor allen anderen antiken Prosaschriften. Das ist bemerkenswert. Also das Neue Testament ist der am besten überlieferte Text aus der gesamten Antike. Das Neue Testament ist ein zuverlässiges Dokument darüber, was die Jünger Jesu gesehen haben, was sie erlebt haben und was die ersten Christen geglaubt haben. Unvergleichlich mit jedem anderen außer biblischen oder religiösen Text. Und das sage ja nicht ich, sondern das sagt die Forschung, der Textbestand. Also es gibt ein Institut in Münster, das könntet ihr auch googeln. Das ist die weltweit führendste Forschungsstelle. In der sind alle von diesen tausenden Handschriften, Manuskripte, Papyrusfetzen auf Mikrochips sortiert und alles wird haargenau verglichen. Nach der absoluten Kunst, die heute möglich ist und wissenschaftlich abgesichert. Also die Überlieferung, an die wir uns als Christen halten und verlassen, ist auf maximale Genauigkeit geprüft. Warum erzähle ich das? Das sind nüchterne Fakten, das interessiert vielleicht gar nicht jeden so, aber mir ist es wichtig, dass deutlich wird, aufgrund dieser Fakten, dass niemand, der sich für ein Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der Bibel entscheidet, seinen Verstand abgeben soll, sondern ganz im Gegenteil. Und ich habe noch ein Bild dazu mitgebracht. Atheismus schnell erklärt, also wenn mir schon niemand abnehmen würde, dass so ein doch relativ einfach strukturiertes Duplo-Männchen plötzlich aus dem Nichts zufällig da war, sondern natürlich einen Erfinder hatte und auch ein Vorbild, nachdem dieses Duplo-Männchen geschaffen ist. Was sollen wir erst vom Menschen halten, der ja weitaus komplizierter ist, wenn wir daran denken, wie höchst komplex unser menschliches Leben funktioniert, unser menschlicher Körper. Wenn wir gesund sind, ahnen wir manchmal gar nicht, wie komplex die Zusammenhänge sind. Also, wir entscheiden uns für Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Bibel. Und neben den guten und logischen Gründen, die die Fakten liefern, gibt es einen anderen Faktor, nämlich den Faktor, den Aspekt der Erfahrung. Wir können Vertrauen fassen aufgrund der Erfahrungen, die andere Menschen gemacht haben. Zum Beispiel Menschen, die in der Bibel zu Wort kommen. Oder Menschen, die in der Kirchengeschichte zu Wort kommen. Christen, die über Jahrhunderte ihre persönlichen, eindrücklichen Erfahrungen mit dem lebendigen Gott und mit Jesus Christus gemacht haben. Und diese Erfahrungen können uns anstoßen, uns auf einen Weg zu machen, unsere eigenen, und zwar gute Erfahrungen zu sammeln, vielleicht auch schlechte Erfahrungen hinter uns zu lassen und neue gute Erfahrungen mit dem Glauben an Jesus Christus zu sammeln. Die Bibel ist ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief Gottes an jeden von uns persönlich, so kann sie gelesen werden. Und sie ist ein Handbuch zum Leben. Sie gibt Orientierung in allen Bereichen des Lebens und Lebensfragen. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, finden wir einen bemerkenswerten Vers. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir glauben, dass Gott dafür gesorgt hat, dass uns Menschen das überliefert wurde, was uns dient, in eine Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott zu kommen und erfüllt zu leben. Die Bibel ist auf diese Weise Gottes Wort und Menschenwort zugleich, wie Jesus Gott und Mensch zugleich war, auch wenn das unseren Verstand ein Stück übersteigt. Aber vielleicht kann man es vergleichen, als wäre Gott ein Architekt. Ein Architekt macht die Pläne und dann gibt es ja viele Bauleute, die das Projekt umsetzen. Und so kann man sagen, Gott war der Architekt der Bibel, aber es gab viele menschliche Bauleute, die dieses Projekt dann umgesetzt haben, dass wir es heute in den Händen halten können. Also, wir können von Erfahrungen anderer profitieren. Wir können uns anzünden lassen, neue Erfahrungen zu machen von Menschen, die Gottes Zusagen ernst genommen haben, die Gottes Zusagen als festen Anker, als Halt in ihrem Leben, als Hoffnung erlebt haben, die neue Kraft aus ihrem Glauben schöpften und sogar für ihr Umfeld segensreich aktiv wurden. Manche Hauskreise haben in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst oder werden es auch als Nachbereitung einen ganzen Abschnitt aus der Bibel zusammen lesen zu diesem Thema. Da gab es zwei Alternativen, den Psalm 119 zu lesen. Das ist der längste Liedtext, den die Bibel hat, der den Reichtum und die guten Auswirkungen von Gottes Wort facettenreich beschreibt. Und eine andere Möglichkeit war, in die Geschichte von König Hiskia einzutauchen, einem König im Alten Testament, der beruflich und auch persönlich in herausfordernde Situationen kam und in den Situationen Gott vertraut hat und sein Vertrauen wurde belohnt. Heute werde ich nur auf ein paar Bibelverse Bezug nehmen. Nächste Woche werden wir uns richtig Bibelpassagen angucken, uns mit einem Buch, dem Buch Esther, beschäftigen und tiefer in einen Text eintauchen. Heute gab es diese beiden unterschiedlichen Aspekte, einmal Fakten und Erfahrung, die ich weitergeben möchte. Und ich möchte heute eine persönliche Erfahrung weitergeben. Es gibt eine Lebensphase, in der ich viele einzelne und unterschiedliche Entscheidungen getroffen habe, mein Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Bibel zu setzen. Im Nachhinein kann ich diesen Bibelvers bezeugen, der im Alten Testament steht, im Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 5b. Da sagt Gott, dann wirst du erkennen, was ich, der Herr, für dich getan habe. Auf meine Zusagen kannst du dich verlassen. Das habe ich erlebt. In unserer Gemeinde gibt es viele, die kleine Kinder haben. Und das ist immer schon eine Herausforderung an sich. Es gibt manche, die in Prüfungssituationen stehen. Es gibt Menschen, die beruflich herausgefordert sind, die schauen müssen von ihrem Zeitmanagement her, für was sie sich überhaupt noch Prioritäten nehmen können, weil sie so ein hohes Arbeitspensum gerade leisten müssen. Es gibt Menschen unter uns, die Schmerz erleben und sich auf eine neue Zukunft einstellen müssen, weil nichts mehr so ist, wie es war. Und all das, das hat sich bei mir 1991 im Frühjahr auch geballt. Im März 91 bin ich 26 geworden. Ich hatte gerade meine Examensarbeit fertig geschrieben und wollte mich nun auf die schriftlichen Klausuren vorbereiten, die im Mai stattfinden würden und dann im Juli die 7 mündlichen Prüfungen. Mein Mann studierte zu der Zeit wie ich, aber belegte während meiner Examensphase nur das Nötigste, um sich dann an 5 Tagen um unsere 1,5-jährige Tochter zu kümmern. Wir hatten keine Familie in der Nähe, also hatten wir auch keine natürlichen Babysitter, die uns hätten unterstützen können. Es gab aber eine tolle Perspektive für die Zeit nach meinem Examen. Wir würden nämlich unser zweites Wunschkind bekommen. 2 Jahre Abstand fanden wir ideal, wir haben uns sehr gefreut. Und es war für mich auch irgendwie so ein extra Ansporn, der nach dem Examen gewinkt hat. Völlig unerwartet war dann aber unser Baby nicht lebensfähig. Und wir haben es im März verloren. Was ist in so einer Situation mit dem Vertrauen und der Zuverlässigkeit der Bibel? Gibt es da Antworten? Ich habe damals gelernt, dass ich keine Antworten für meinen Kopf brauchte, sondern ich brauchte Beziehung zu Gott für mein Herz. Weil ich mich damals für Vertrauen entschieden habe und dafür ungebrochen an dem festzuhalten, was in der Bibel über Gott steht, dass Gott nämlich gut ist, ganz egal, was wir manchmal erleben, konnte ich mich weiter in Gottes Liebe geborgen wissen. Und ich konnte die offenen Fragen beiseite stellen, stehen lassen und sie mussten mich nicht mühlenartig zerreiben. In dem Schmerz habe ich mich entschieden, der Zuverlässigkeit des Wortes Gottes zu vertrauen. Ich habe mich entschieden zu vertrauen, dass egal was passiert, Gott größer ist, mit mir leidet, wo ich leide und dass er alles, aber auch wirklich alles in meinem Leben so ummünzen wird, dass es mir am Ende noch zum Besten mitdient, so wie das im Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 steht. Im Krankenhaus war ich also Mitte März und 8 Wochen später sollten die schriftlichen Klausuren sein. Wie rafft man sich in so einer Situation überhaupt für einen Endspurt auf? Woher nimmt man die Motivation und neue Kraft, statt den Kopf in den Sand zu stecken, gelähmt oder von Sorgen und Ängsten geplagt zu sein? Ich habe mich damals für Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Bibel entschieden. In der Bibel stehen Erfahrungen und Zusagen, dass Gott in den Schwachen mächtig wirkt. Und Gott den Müden neue Kraft schenkt, dass sie laufen und nicht matt werden. Und das habe ich mich entschieden zu glauben, für mich, und dann loszulegen. Die Beziehung zu Jesus Christus, meinem Heiland und Retter, hat mir Mut gemacht und Kraft geschenkt, die Situation im Vertrauen anzupacken. Die Wochen und Monate damals waren so eindrücklich, dass ich mich bis heute an das Programm erinnern kann. An 5 Tagen, Montag und dann Mittwoch bis Samstag um 6 Uhr aufstehen. Schon mal am Schreibtisch lernen, 8:30 Uhr dann Frühstück mit meinem Mann und unserer Tochter. Danach bis 13 Uhr wieder an den Schreibtisch. Eine Stunde Mittagspause, dann nochmal 3 Stunden bis 17 Uhr am Schreibtisch. Dann 3 Stunden für meine Tochter, für Freundschaft, nochmal auf den Spielplatz gehen, gemütlich Abendbrot essen, das Kind ins Bett bringen. Und dann von 20 Uhr bis Mitternacht nochmal an den Schreibtisch. Also 5 mal 11 Stunden die Woche mussten reichen für diese Prüfungen. Dienstag war mein Mutter-Tochter-Tag, wenn mein Mann an der Uni war. Und abends fand bei uns unser Hauskreis statt. In dieser herausfordernden Phase von Mitte März bis 3. Juli musste ich Prioritäten setzen. Ich musste mich ja ganz klar entscheiden, für was ich überhaupt noch Zeit haben würde, für was ich mir Zeit nehmen wollte. Und ich musste mich täglich entscheiden, ob ich Gottes Wort vertrauen wollte. In Gottes Wort steht zum Beispiel, dass der 7. Tag Gott gehört und nicht der Uni. Komisch, oder? Gott rät uns auch, dass die Gemeinschaft mit anderen Christen nicht zu vernachlässigen ist, weil Gott besser für uns weiß, wie wichtig das für uns ist, auch in Herausforderungen, und dass wir dadurch belebt werden. Ich habe mich für Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Bibel entschieden und habe meine Sonntagspause eingelegt. Und jeder, der in Prüfungssituationen steht, weiß, man denkt ja immer, man hat nicht genug gelernt, man müsste dies nochmal nachschlagen und alle anderen stressen ein, die dann am gleichen Tag, wo man Pause macht, gerade ganz angestrengt arbeiten und sich in Arbeitsgruppen treffen. Ich habe vertraut, dass mir die Gottesdienstgemeinschaft und auch die Hauskreisgemeinschaft am Dienstagabend bestens bekommt, überhaupt am besten bekommt, dass es dazu gar keine Alternative gibt. Ich habe mich für Vertrauen in Gottes Wort und dass Gott besser weiß, was für mich gut ist, entschieden. Das hat auch ein Stück weit mein Leben vereinfacht, dass ich mich nicht jedes Mal entscheiden musste, wie ich denn diese Woche reagieren werde. Wir stehen ja selbst so subjektiv immer in der Gefahr, zu meinen, in Herausforderungen geht dies nicht und das nicht. Und mir hat es geholfen, zu vertrauen, dass Gott es besser weiß. Ich bin erstaunlich gut durch diese Zeit vom Krankenhausaufenthalt Mitte März bis 4. Juli gekommen, an dem Tag, an dem dann auch alle 7 mündlichen Prüfungen vorbei waren. Ich habe das hohe Arbeitspensum unter diesen ganzen Umständen durch Gottes Nähe, durch Inspirationen aus seinem Wort und in seiner Kraft gut bewältigt. In der Bibel gibt es die Zusage, dass Gott für uns sorgt. Und das habe ich auf großartige Weise erlebt, gerade in dieser dichten Lebensphase. Gott versorgt uns. Und das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Ursprünglich waren wir damals ja davon ausgegangen, dass mein Studentengeld direkt in Erziehungsgeld übergeht, das damals im ersten Jahr genau diese 600 D-Mark ausmachte. Und da wir auf jeden Fall gerne wieder schwanger werden wollten und mein Mann ja sein Examen anschließen wollte und dafür den Rücken frei brauchte, war auch klar, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht in meinem Beruf arbeiten würde. Ich brauchte irgendwie einen Job, der aber noch irgendwie optimal zu unserer Familiensituation passen sollte. Also schon gar nicht so einfach. Und wieder haben wir uns entschieden, auf die Zuverlässigkeit der biblischen Aussagen und Gottes Versorgung zu vertrauen. Denn das schließt ja Finanzen, Arbeitsstellen, eine gute Versorgung unserer Kinder mit ein. Am 4.7. wachte ich auf, fast unrealistisch, dass die ganzen Studienjahre vorbei waren und ich mein Examen in der Tasche hatte. Und am gleichen Vormittag, als ich einkaufen ging, stand in Barmbek gleich um die Ecke in einem Laden ein Schild. Wie für mich gemacht. Verkäuferin, Teilzeit gesucht. Ja, ich bin reingegangen, habe mich dann in der Innenstadt mit dem Besitzer dieser Ladenkette getroffen. Und ich hatte tatsächlich den Job in der Tasche. Unglaublich. Die Besitzer haben mir den Job dann noch mit so einem Augenzwinkern gegeben, dass ich als Theologin hoffentlich die Menschen zur Ware bekehren würde. Definitiv konnte ich mir keinen dichteren Arbeitsweg vorstellen und keine passenderen Arbeitszeiten. In der Bibel steht, dass wir uns nicht sorgen sollen. Und wieder hatte sich bewahrheitet, wie gut es war, dass ich mich entschieden hatte, mein Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der Bibel zu setzen und mir keine unnötigen Sorgen zu machen, wie ich denn zu so einem Job kommen würde. Gott sorgte auch noch weiter für uns, denn schließlich mussten wir irgendwie dann auch in der Zeit noch unsere Tochter unterbringen. Und damals war das alles noch ganz anders als heute mit Kitas. Ein befreundetes Ehepaar mit einem Einjährigen wollte sich just beruflich verändern und sie brauchten an 2 Tagen einen Babysitter. So konnte ich dienstags und donnerstags deren Kind nehmen und unsere Tochter am Mittwoch bei denen abgeben. Und mein Mann konnte zur Uni gehen und die Woche über studieren. Also letztlich war es so, ich konnte das Geld, das uns fehlte, ersetzen. Unsere Tochter lernte schon mal 3 Tage die Woche, wie das dann mit so einem Geschwisterkind ist, was ja auch nicht schaden kann. Mein Mann konnte 5 Tage in der Woche sich auf sein Examen konzentrieren und Samstag einen Vater-Tochter-Tag machen, wenn ich den 2. Tag zur Arbeit ging. Ganz ehrlich, das alles ist so wie ein 6er im Lotto, nur viel besser. Das hat irgendwie Gott nur alles zusammenführen können. Gott ist unter allen Umständen vertrauenswürdig. Das kann ich bezeugen. Es fällt uns aber niemals in den Schoß oder einfach Vertrauen in Gott und die Zuverlässigkeit zu seinem Wort zu entscheiden und dann Gottes gute Prioritäten zu leben. Wir müssen dafür immer wieder kleine und manchmal auch große Entscheidungen treffen. Aber viele Entscheidungen führen uns am Ende zu einer guten Gewohnheit. Und diese formt unseren Charakter und unser Leben. Und je mehr wir Vertrauen zu Gott und seinen Lebensentwurf für uns entscheiden, desto unerschütterlicher wird mit der Zeit unser Vertrauen. Und haben wir dann auch in spontanen und schwierigen Situationen es leichter, dann unser Vertrauen auf Gott zu setzen und es umzusetzen. Ich habe das alles erzählt, um euch Mut zu machen. Gottes Liebe und seinen Zusagen, seinen guten Weisungen für unser Leben zu vertrauen und entsprechende Weichenstellungen vorzunehmen. Mein Vertrauen ist niemals enttäuscht worden. Und die Phase meines Lebens, die ich beschrieben habe, die lässt mich heute noch wirklich staunen, was im Vertrauen auf Gott alles geht und möglich ist. Es lohnt sich, Gottes Liebe zu vertrauen und seinen Frieden in äußeren Stürmen zu erleben. Im Vertrauen auf Gott bekommen wir Trost im Leid. Neue, unvorstellbare Kraft, dass wir laufen können und nicht matt werden. Wir erleben Versorgung in allen Lebensbereichen und dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt. Von solchen persönlichen Erfahrungen können dann andere profitieren. Es geht beim Christsein ja nicht um Vertrauen zu einem Buch. Ach du liebe Güte, diese Schatzkiste. Doch, ich krieg sie auf, ja. Schatzkiste muss ja auch ein bisschen schwerer sein aufzumachen. Also, es geht bei der Bibel doch nicht um Vertrauen zu einem Buch. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Sondern es geht um die Beziehung zu einer Person, zu Jesus Christus, der aber eben die Mitte, der rote Faden durch die Bibel ist. Jesus ist auch unser Maßstab, mit der Bibel umzugehen, Gottes Wort zu lesen, zu interpretieren. Jesus Christus hat uns seine Liebe, seine Hingabe hinreichend bewiesen, indem er für uns ans Kreuz ging, um den ganzen Abstand zu Gott zu überwinden und eine Brücke zu schlagen. Deshalb feiern Christen weltweit im Vertrauen ihr Vertrauen und ihre Zugehörigkeit zu Christus mit dem Zeichen von Brot und Wein. Wir feiern auch jeden Sonntag Abendmahl dieses Zeichen von Brot und Wein. Wir haben allerdings statt Wein Traubensaft, um einfach Menschen zu dienen und sie nicht in Gefahr zu bringen, weil wir hier Alkohol ausschenken. Der rote Traubensaft, der erinnert uns an das Sterben Jesu für uns, damit wir Vergebung und Versöhnung haben. Und das gebrochene Brot versinnbildlicht uns, dass Jesus uns Anteil und Zugehörigkeit schenkt an seinem Leben, einem erfüllten Leben und einem Leben, das in Ewigkeit nicht aufhört. Abendmahl feiern ist zugleich eine ganz starke Erinnerung an all das, was uns Gott anbietet und schenkt, eine Vergewisserung, dass uns das persönlich gilt in allen Lebenssituationen. Und Abendmahl stiftet Gemeinschaft unter den Menschen, die es gemeinsam feiern, über die einzelne Ortsgemeinde hinaus auf der ganzen Welt. Und Abendmahl ist immer auch ein Ausblick. Ein Ausblick auf Gottes neue Welt, die er wiederherstellen wird, wo alles versöhnt sein wird. Also ist dieser Gottesdienst eigentlich eine herzliche Einladung zu vertrauen. Gottes Zusagen zu vertrauen. Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der Bibel, deren Mitte unser Herr Jesus Christus, unser Heiland und Retter ist. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir sind dankbar, dass wir die Bibel haben als Liebesbrief an uns. Als wichtige Orientierung wie ein Licht in der Dunkelheit. Und Jesus, wir sind dankbar, dass du Mensch geworden bist. Dass du die Brücke geschlagen hast, dass du der Weg bist, die Wahrheit und das Leben. Und dass du so anfassbar geworden bist und wir in der Bibel dich ganz stark gemalt bekommen, dass wir uns vorstellen können, wie Gott ist, wie du bist und wie ihr für uns unser Leben gemeint habt. Danke für diese Beziehung, die uns angeboten ist und danke, dass du, Jesus, in den Tod gegangen bist, um alles, was zwischen Gott und uns steht, zu beseitigen, diesen großen Graben. Wir sind als Menschen immer, so gut wir leben mögen, unzureichend. Wir laden Schuld auf uns und diese Schuld trennt uns von dir. Jesus, danke, dass du für ein für alle Mal diese Schuld beglichen hast, wenn wir das annehmen im Vertrauen. Und dass du uns dann die Kraft gibst, anders zu leben. Danke für Vergebung, für Befreiung und für Heilung, die du schenkst. Danke für Gemeinschaft, die du stiftest. Danke, dass wir durch dich, Jesus Christus, eine persönliche, lebendige Beziehung zum lebendigen Gott haben, die bis in Ewigkeit gilt. Und nie endet. Danke, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Amen.